Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Selten und Solide. Wir sind eure Stimme der vielfältigen Sarkomwelt für Betroffene, Angehörige, Hinterbliebene, aber auch Experten. Und so haben wir heute Jens Jakob zu Gast, den wir aber noch nicht zu Wort kommen lassen. Er muss sich noch einen kleinen Moment gedulden. Erstmal sind hier ich, Odette und die Verena.
Hallo, Verena ist auch da, genau.
Hallöchen. Wir haben heute ein bisschen mit der Technik schon gekämpft, deswegen seht es uns nach, wenn es vielleicht heute ein bisschen hakt, aber jetzt sind wir alle drei da und wir wollten euch wieder einen klitzekleinen Rückblick zu den vergangenen Wochen geben. Und da könnt ihr natürlich bei uns auf den Seiten der Sarkom-Stiftung gerade sehen, dass der Heiko, der Papa von unserer verstorbenen Werkstudentin Lena, zu einer großen Spendentour aufgebrochen ist. Und das ist das Thema, was uns gerade am allermeisten beschäftigt, dass Heiko aus Deutschland über Prag nach Wien und mittlerweile bis nach Venedig gefahren ist und noch einiges an Strecke vor sich hat. Das ist wahnsinnig emotional und ich kann euch alle nur einladen, schaut da unbedingt mal rein. Wir haben ganz tolle Reels bei Instagram und das ist ja wirklich beeindruckend und sehr, sehr, sehr emotional. Und wir haben uns für verschiedene Preise beworben, für verschiedene Preise für Patientenorganisationen und haben tatsächlich einen Preis gewonnen bei der großen Organisation Span. Da haben wir einen Preis gewonnen für unsere Social-Media-Kanäle, für Sarkom, für expertenverifiziertes Sarkom-Wissen. Da sind wir ganz, ganz stolz drauf und haben uns da sehr drüber gefreut. Und dann haben wir natürlich noch die Sarkom-Gruppen gehabt. Verena, da kannst du auch was zu erzählen.
Ja, wir könnten das auch nach hinten schieben, weil Jens ja ein bisschen Zeitdruck hat.
Das können wir natürlich auch machen. Genau, dann können
Ja.
wir nachher noch mal kurz über die Gruppen reden und auch einen Ausblick auf die weiteren Termine geben. Das ist eine gute Idee, Verena.
Na?
Vielen, vielen Dank. Ja, genau. Dann würde ich jetzt sagen, stelle ich euch mal unseren Gast vor. Suche mir hier noch mal kurz meine Notizen raus. Ja, unser heutiger Gast ist ein Sarkom-Experte, den wahrscheinlich viele von euch kennen. Das ist Professor Dr. Jens Jakob. Er ist Leiter der Sarkomchirurgie und des Sarkomzentrums der Universitätsmedizin Mannheim. Und er ist auch Gründungsmitglied und Kuratoriumsmitglied der Deutschen Sarkomstiftung. Und damit, hallo, lieber Jens.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne.
Ja,
Sehr
herzlich
schön, dass du
willkommen.
da bist. Genau. Dann starten wir doch gleich mal. Wer bist du denn überhaupt, Jens? Sag doch mal ein paar Worte zu dir.
Gut. Also ich komme ursprünglich aus Hildesheim, da bin ich groß geworden. Das ist etwas südlich von Hannover. Und ich habe dann in Hamburg und Berlin studiert und habe auch in Berlin angefangen zu arbeiten. Schon als Chirurg, schon in einer Abteilung, die hauptsächlich Tumorpatienten behandelt hat. Und habe dann sehr, sehr lange in Mannheim gearbeitet, bevor ich für einige Jahre in Göttingen eine Professur für Sarkomchirurgie hatte. Und dann wieder zurückgegangen bin nach Mannheim als Nachfolger von Peter Hohenberger. Das ist so zu meinem beruflichen Werdegang. Und ansonsten bin ich zum Beispiel Vater zweier Töchter.
Damit hast du uns eigentlich schon eine Frage vorgegriffen. Was machst du denn eigentlich, wenn du dich nicht mit Sarkomen beschäftigst? Das wäre eigentlich eine
Genau. Also,
spätere Frage gewesen, aber die passt jetzt gerade total gut.
was, weil ihr vorhin meintet, oh, wie sieht der Tag heute aus und wie geht es weiter, habe ich gesagt, naja, ich habe nachher noch ein Date und das ist mit meinem Trainingspartner Sebastian. Und tatsächlich schaffen wir es derzeit, ein bis zweimal die Woche ins Fitnessstudio draußen zum Sport zu gehen. Um einfach und wir machen so eine große Bandbreite von Sport, von Fitnessstudio, Joggen, Fahrradfahren etc. Und das machen wir sehr, sehr gerne. Und ich bin mit den Kindern viel unterwegs. Und Alt sind die?
die
Oh
sind
13
ja.
und 15.
Ja.
Nein, ganz toll.
Herausfordernd auf jeden Fall, oder?
Größter Fan meiner Töchter, ganz toll.
Das ist
Klar.
selbstverständlich. Das hören deine Töchter bestimmt auch total gerne.
Ich hoffe es.
Ja, genau. Aber also vielen Dank für diesen kleinen Einblick in den privaten Jens Jakob. Aber genau, erzähl doch gerne noch ein bisschen mehr, wie es dann weitergelaufen ist mit deinem Einstieg in dieser Kumwelt.
Ja, in die Sarkom-Welt. Also ich bin mal im Studium zu einem Workshop, das hieß damals so schön OP 2000, das sagt jetzt vielleicht was über Älter, ausgegangen. Und der war in Berlin-Buch. Das kannte ich bis dahin gar nicht. Das ist im Nordosten. Und wer sich in der Sarkom-Welt auskennt, weiß, dass da unter anderem Per Ulf Tunn und Peter Reichardt tätig sind. Und das war früher die Robert-Rösle-Klinik. Und da habe ich später auch PJ gemacht, also mein praktisches Jahr, letztes Jahr im Studium. Und das war der erste Kontakt zu Sarkom, weil schon damals gab es etwas ganz Tolles dort, nämlich eine interdisziplinäre Station von Internisten, Strahlentherapeuten und Chirurgen für Sarkompatienten. Und es war ganz beeindruckend, wie professionell und umfassend die Patienten betreut worden sind. Ich habe extrem gut in Erinnerung die sehr gute Physiotherapie zum, also abgesehen dass man sagt, was interessiert einen als Studierenden? Ich habe wirklich ganz positiv in Erinnerung die ganz tolle Physiotherapieabteilung dort, die Patienten super betreut hat. Und vor allen Dingen auch die Faszination dafür, was das für eine Erkrankung ist, die ich ja nicht kannte und an verschiedenen Stellen und wie man damit umgeht. Und das war so der Einstieg, dass ich das kennengelernt habe. Ich habe dann angefangen, in der chirurgischen Onkologie auch in der Robert-Rösle-Klinik zu arbeiten, aber erstmal im Rundumschlag über andere Tumorerkrankungen, wie zum Beispiel Magen oder Darm. Und auf der Intensivstation habe da gearbeitet, habe Magen- und Darmspiegelung gemacht und war in der Ambulanz.
Wann war das noch mal?
Ich habe angefangen in Robert-Rösle-Klinik 2003.
2003, ah, okay. Ja, dann haben wir uns doch um einige Jahre verpasst, weil ich bin ja Patientin in Buch seit 2010.
Ja.
Ja, da lag dann doch ein bisschen was dazwischen.
Ja. Eine Menge Jahre, ja.
Ja, oh. Na, wessen Computer ist gerade ausgegangen?
Nee, nicht ausgegangen. Bei mir gibt's für die Mails ein Kind.
Okay.
Das ist ja, ich spreche auch mein Diktaphon, mein Arbeitsdiktaphon. Ich hoffe, der Ton ist so klar wie nichts.
Der Ton ist, also zumindest für mich ist der Ton super.
Der Ton ist gut. Jetzt, wo
Ja.
ich dich auch höre.
Genau, ganz genau. Ja, aber interessanterweise hatten wir ja schon mehrere Experten zu Gast und auch wenn wir auf der Sarkom-Konferenz und uns unterhalten. Es ist ja ganz, ganz häufig so, dass Sarkom-Experten in Deutschland in Berlin Buch gestartet sind oder in der Charité eben. Das finde ich sehr, sehr spannend.
Ja, also man muss auch, also von chirurgischer Seite und von dem Umfassen muss man auch sagen, das war von denen, die haben in den 90er Jahren in der Robert-Rösle-Klinik und Max-Delbrück-Zentrum in der Kombination einen wirklich sehr guten Drive bekommen in die Forschung. Und die Grundlage dessen war aber, dass in der DDR diese Behandlung zum Teil schon konzentriert und zentralisiert war. Darüber könnte sicherlich Per Ulf Tunn sehr viel mehr erzählen als ich. Sehr viel besser und das auch gut schildern. Und daran merkt man, dass verschiedene Gesundheitssysteme eben verschiedene Vor- und Nachteile haben. Aber die Erkenntnis, dass seltene Erkrankungen vielleicht an verschiedenen einzelnen Zentren behandelt werden sollten, die sich dann dort spezialisieren, war da schon fest verankert und da kamen einfach verschiedene Dinge gut zusammen, eben die gute klinische Versorgung, die sozusagen da war und dann draufgesetzt eine sehr starke, auch klinisch und transnational orientierte Forschung. Das hat sich später geändert, sozusagen ein wenig in der Struktur, weil es die Robert-Rösle-Klinik ja nicht mehr gibt, schon länger nicht mehr, auch ein eigenes Kapitel.
Ja, sehr, sehr große Veränderungen natürlich für die ganze medizinische Versorgung in Berlin auf jeden Fall. Aber ja, also ich kann jedenfalls nicht klagen. Es ist ein ganz, ganz tolles Zentrum. Ja. Fühle mich da immer gut versorgt. Ja, aber lass uns nicht in meine Richtung abschweifen. Du hast dich ja dann irgendwann spezialisiert, Jens. Erzähl doch mal, was ist jetzt dein Spezialgebiet?
Also
Womit beschäftigst du dich?
ich bin von Hause aus Chirurg und wenn ich mich jetzt irgendwo vorstelle, sage ich immer, ich bin Sarkomchirurg, weil tatsächlich mache ich jetzt seit einigen Jahren fast nichts anderes mehr als Sarkompatienten zu betreuen. Das heißt nicht, dass ich nicht nochmal die eine oder andere Operation mache oder andere Patienten, die mit einer Diagnose in die Sprechstunde kommen, dass wir die nicht behandeln, um Gottes Willen. Aber das ist der ganz klare Schwerpunkt. Wir haben wie heute an so einem Tag, wenn ich jetzt schon, es raschelt mal kurz auf die Sprechstunde gucke, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 20 Patienten gesehen. Und denen sind einige Neudiagnosen, da wissen wir es einfach nicht. Und dann haben wir mehrere Patienten. Also die läuft 2 Tage die Woche da als Sprechstunde. Das sind fast nur Sarkompatienten. Das hat sich so entwickelt und dann habe ich 2 OP-Tage. Und manchmal auch einen dritten OP-Tag. Und dann sage ich immer, den dritten Tag räume ich eigentlich auf und mache sowas wie Briefe schreiben, Kollegen anrufen, Briefe korrigieren, auf Station gehen und schauen. Aber so ist so eine Woche und die dreht sich fast ausschließlich um Sarkompatienten.
Wie oft habt ihr Sarkom Board?
Einmal die Woche, immer dienstags, 14 Uhr, ist ein ganz fixer Termin. Und das reicht uns allermeistens aus.
Okay.
Wenn es dringende Sachen gibt, dann besprechen wir die auch zwischendurch oder vorher. Und dann kann man vorher mal was organisieren und bespricht es manchmal nach und sagt, oh, haben wir das in die richtige Richtung eingeschlagen oder gibt es noch Einwände? Aber einmal die Woche ist eigentlich ein guter Rhythmus für uns.
Okay.
Ja.
Genau, ja, ich wollte nicht vorgreifen, Verena.
Ja, genau. Warum ist es für dich wichtig, für die Sarkom-Stiftung auch ehrenamtlich tätig zu sein? Also, was verbindet dich mit der Stiftung?
Also das eine ist, dass wir uns in der Zeit, als wir die gegründet haben, eigentlich alle ganz gut gekannt haben und nicht nur als Kollegen im Sinne von Patientenvertreter sind dann auch Kollegen, wenn sie was organisieren und die Mediziner, die dort eben auch sind, sondern auch als Freunde, weil ganz viele von uns ja in einem Bereich arbeiten, wo jetzt nicht alle Leute in der Klinik sehr viel Ahnung haben. Wo man auch über Städte und auch Landesgrenzen hinweg den Austausch sucht, manchmal auch, um zu fragen, wie würdest du das machen? Oder hast du den Fall schon mal gesehen? Oder ich habe hier dieses jenige Problem oder wir haben eine Studie, würdet ihr die auch so machen? Also da gab es, das kommt schlichtweg auch aus einer Notwendigkeit heraus, dass man bei seltenen Erkrankungen vor Ort häufig gar nicht die kritische Masse erreicht, um die Dinge alleine zu tun. Und weil man dann auch viel Engagement braucht und irgendwie stellt man fest, eigentlich sind das alles nette Leute, die da arbeiten. Nicht, also, aber ja, da lag das nahe, mit denen auch was gemeinsam zu machen.
Und erklär uns doch mal kurz, was ist denn das Kuratorium? Du bist ja nee, nicht Vorstandsvorsitzender, sondern Vorsitzender des Kuratoriums.
Ja.
Was ist das Kuratorium und was ist deine Aufgabe?
Ja, also erstmal vertritt das Kuratorium alle, die mal angefangen haben in der Stiftung am Anfang. Die sind nämlich alle dort vertreten. Also alle, die im Kuratorium sind, waren Gründungsmitglieder. Und das heißt, wenn wir uns treffen, ist es auch immer ein Austausch dessen und vor allen Dingen, dass wir einmal schauen, wohin läuft die Stiftung eigentlich gerade, was sind die wichtigsten Themen und entspricht das so dem, was wir uns mal vorgestellt haben. Grob gesehen. Das ist so inhaltlich die Idee, die wir dazu haben, dass wir sagen, wir sind ein, vielleicht auch manchmal ein Regulativ, dass ich durchaus mal den Peter Reichert oder Markus Wartenberg anrufe und sage, du, wir haben da noch eine Idee oder du, ihr habt da dies und jenes gemacht, wollen wir das alternativ machen, weil es hat sich jemand aus dem Kuratorium gemeldet und das sind Anregungen, die aus dem inhaltlich dann kommen, einfach als Ideengeber, manches regulativ, das ist das Inhaltliche. Das Zweite, es gibt ein paar ganz, ganz offizielle Aufgaben, die in der Satzung verankert sind. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir selbstverständlich schauen, wie wird Geld in der Stiftung ausgegeben, weil das einfach zu einem Kuratorium gehört, wenn das in Satzung feststeht, dass man das kontrollieren muss. Ja, da muss man sich mit dem Vorstand zwischendurch Anfang des Jahres mal zusammensetzen und sagen, wo ist das Geld vom letzten Jahr?
Okay, oh, dann könnt ihr Ende dieses Jahres könnt ihr sagen, oh wow, wo kommt denn diese Riesensumme da im Frühjahr her? Und dann werden Maria und ich ganz stolz sagen, ja, das ist alles über Social Media, über die Tour von Heiko reingekommen. Also das ist auch was bei euch dann landet.
Genau.
Ob wir dann Spenden, Förderer.
Größe anguckt und so, aber es ist natürlich, das gehört doch einfach bei jedem Verein und jeder Organisation dazu, dass es klar Leute gibt, die vorgehen und die das aktive Geschäft machen und das macht der Vorstand und dann ist es immer gut, wenn quasi im Nachhinein auch oder als Basis dessen eine größere Truppe da ist, die gemeinsam einfach schaut und ein gewisses Regulativ ist und meist geht es dann nur um Kleinigkeiten der Abstimmung und das andere sind offizielle Aufgaben, die da einfach dazugehören. Punkt. Bei jedem Verein auch, der muss einen Vorstand haben, der immer Grenzen macht und gucken muss und diese Dinge gehören dazu.
Ist sowas wie ein Beirat, ne?
Ja, schon. Ja.
Genau.
Ja, ich hätte eher an die Opposition gedacht, aber das ist so gegensätzlich ist es dann nicht.
Tür nur wieder.
Wir vertreten durchaus manchmal unterschiedliche Meinungen, aber das würden wir, glaube ich, auch ohne Kuratorium tun. Und zum Beispiel ist auch etwas, wenn man so sagt, wie ist das mit der Sakom-Community oder in der Stiftung. Also Konflikte haben wir bisher immer alle sehr gut ausgehalten. Und das zeichnet die Aktiven dort auch aus. Dass wir das bisher alle sehr gut ausgehalten haben, weil wir manchmal auch einfach unterschiedliche Meinungen haben. Und das finde ich ganz toll.
Ja, und es hat sich ja auch wahnsinnig viel bewegt. Also jetzt allein in den 3, 4 Jahren, die ich verfolge, was so zum Ende des Lebenshauses und dann eben bei der Sakom-Stiftung passiert ist, da ist ja ganz, ganz Großes auch passiert. Und ich denke, das ist ganz normal, dass dann auch Sachen eben ausgehandelt und ausdiskutiert und eben auch vorangetrieben werden müssen. Also das, ja, sind bestimmt nicht immer ganz einfache Prozesse.
Ja, also jetzt zum Beispiel wird es darum gehen, wir haben demnächst, das zeigt auch, wie offen die Diskussion dann ist, es gibt demnächst auch vom Vorstand extra ein eingeladenes Treffen, wo mehr Leute teilnehmen, offen, wo es um Forschungsschwerpunkte geht, wo wollen wir uns engagieren, welche Richtung nimmt es und da erwarten wir auch eine gewisse Diskussionsfreudigkeit und das muss man dann auch machen. Da gibt es doch Leute, die kommen aus Sakom-Zentren, die jetzt keinen großen Forschungsschwerpunkt haben, sondern Versorgerschwerpunkt und die vielleicht sagen, Mensch, wir müssten in die patientennahe Forschung an den Zentren, vielleicht im Netzwerk der Sakom-Zentren uns engagieren und vielleicht auch unsere Preise danach ausrichten oder unseren, wenn wir Forschungsmittel bereitstellen und andere Leute würden sagen, naja, wir sehen aber den Need auch zum Beispiel einzelne brillante Mitarbeiterinnen zu fördern, die zum Beispiel in sehr guten translationalen Projekten arbeiten, also in der Laborforschung oder auch an Cutting-Edge klinischer Forschung in der Verbindung. Ja, und das sind so Sachen, weil man kann ja Geld auch da nur einmal ausgeben. Und da hat auch der Vorstand zu einer offenen Diskussion eingeladen, das ist doch super. Einfach gesagt, wir gehen mal vor und ich kann dann ein Jahr später gucken, was macht ihr da eigentlich? Ja. Und das ist schön, da freue ich mich drüber. Ist gut.
Ja, toll. Ja, genau, das ist natürlich jetzt eine super Einleitung auch zu einer Frage, die du mitgebracht hast. Und zwar, nein, andersrum. Du hast uns ja auch tolle Zitate mitgebracht. Die sind sicher kontrovers, da kann man gut drüber diskutieren, aber erstmal kann man auch gut drüber schmunzeln. Und zwar ist das eine, lieber Bein dran als Arm ab. Und das andere ist bitter, bitter böse, lieber Biopsie als Sargnagel. Ja, magst du uns dazu was erzählen, Jens?
Also diese beiden Zitate sind entstanden in der Arbeit an den Top 10 Empfehlungen für die Sarkomchirurgie und wie wir diese Empfehlungen an die Frau und an den Mann bringen. Da muss man einfach manchmal ein bisschen durchatmen, ein bisschen Luft lassen. Das war oder ist ein für mich ganz, ganz wichtiges Projekt und auch für viele andere. Und da ist zum Beispiel auch die Maria Brandt ja sehr involviert und da ist das CCCN Göttingen-Hannover und maßgeblich das Universitätszentrum Göttingen und auch die Niedersächsische Krebsgesellschaft involviert. Die haben das nämlich gefördert. Und es ging darum, dass wir viele Patienten sehen, die einfach nicht vernünftig behandelt werden. Also die zu kommen zum Beispiel, ich habe zum Beispiel dieses Jahr einen Patienten in die Klinik bekommen, wo mich jemand angerufen hat, glücklicherweise dann angerufen und gesagt hat, ich habe jemanden operiert am Fuß und die Wunde ist offen und ich glaube, es war nicht schlau. Und da denke ich so, ja, wahrscheinlich war das nicht schlau, wieso hast du vorher mal ein MRT gemacht? Und er gesagt hat, nö.
Das kommt mir bekannt vor.
Gab es vorher mal eine Biopsie? Nee, das war aber auch so langsam gewachsen und sah auch erstmal nicht so groß aus. Und da meinte ich, okay, und was hast du gemacht? Ja, ich habe jetzt so reingeschnitten, eine Probe genommen und dann habe ich aufgehört. Und das wiederum war dann schlau. Also, weil wir den Patienten weiter behandelt haben und da haben wir das nachgeholt, wir haben dann gesehen, wir haben gesagt, okay, das ist jetzt eine etwas größere Biopsie, die vielleicht nicht optimal geheilt ist. Und das Bild haben wir nachgeholt und wir haben dann ein Konzept gemacht für den Patienten und das geht derzeit auch auf, das Konzept. Und das heißt dann, wir haben dann operiert, eine plastische Rekonstruktion, danach eine Bestrahlung gemacht. Und jetzt müssen Sie ja die Frage stellen, ob das denn das optimale Konzept gewesen wäre durch das Retrospektoskop. Also wenn man vorher alles gewusst hätte. Und da muss ich sagen, wahrscheinlich nein. Wir werden ein gutes Ergebnis erreichen, so ist es nicht, aber wir haben einen relativ hohen Aufwand betrieben und vielleicht hätte der nicht so sein müssen. Und das hat dann zwei Komponenten für den Patienten ist belastend. Wir kommen unter Zeitdruck und auch wir verbrauchen mehr Ressourcen und unter Umständen haben wir ein schlechteres Ergebnis. Da gibt es wirklich Daten zu und das scheitert häufig daran, dass einfache, aber grundlegende Maßnahmen unterlassen werden. Nicht aus bösem Willen, sondern vielleicht, weil mit seltenen Dingen sich eben nicht jeder so auskennt. Und dafür haben wir so eine Top-10-Empfehlung gemacht. Jetzt die Leitlinie genommen, haben uns mit Chirurgen getroffen, haben gesagt, was sind die wichtigsten Empfehlungen. Und da kommen ganz einfache Dinge raus, wie zum Beispiel, wenn irgendwas größer ist als 3 cm, schneid es nicht einfach sofort raus. Wenn es nämlich so groß ist, dann nimm doch vorher eine kleine Biopsie und mach ein MRT-Bild davon. Und dann geh mit dem Patienten ins Sarkomboard. Und das ist ein ganz wichtiger Knackpunkt, weil die französischen Register zeigen sehr gut, dass die Patienten, die vor Beginn einer Therapie in einem spezialisierten Sarkomboard besprochen wurden, also nur sprechen, dass die um die Differenz 10% ein besseres tumorfreies Outcome haben. Das ist ein Wort.
Musst du einmal kurz erläutern, was Outcome bedeutet?
Ja, also das heißt, wenn man nachguckt, wenn ich das Beispiel von dem Fuß nehme, was ich sage, was erwarte ich bei diesem Patienten? Da würde ich sagen, bei diesem Patienten erwarte ich, dass er hat ein Risiko von 10%, dass der Tumor am Ort des Geschehens wiederkommt. Okay?
Okay, ja,
Und
genau, das war
wenn ich
verständlich.
jetzt 100 solcher Patienten Und das ist unsere Statistik, die wir machen. Und da würde ich sagen, das wären ja quasi 10 Patienten, ne, von den 100. Mhm. Und jetzt stellt man fest, bei denen, die mit Sarkombord und sehr gut behandelt sind, da sind es 10 Patienten. Und bei denen ohne Sarkombord sind es auf einmal fast 20 Patienten, bei denen der Tumor da unten wiederkommt. Mhm. Und das ist ein Unterschied.
Ja, definitiv. Vor allem, weil es eben hinten raus dann ja wahnsinnig schwieriger, komplizierter wird, die Prognose immer schlechter und so. Also das sind ja häufig die Fälle, die dann auch erst bei uns über Social Media oder übers Patiententelefon bei Karin landen, die eben schon mehrere Anlaufstationen hatten, bevor sie dann ins Sarkomzentrum gekommen sind, ja.
Und daher kommt zu dieser Spruch lieber Biopsienadel, ne? Also Biopsie als, und das ist jetzt etwas übertrieben, Sargnadel, weil tatsächlich natürlich, also ich möchte jetzt niemandem die Prognose und die Hoffnung irgendwie nehmen, wenn was am Anfang nicht optimal gelaufen ist. Die allermeisten Dinge lassen sich regeln, viele, viele Dinge lassen sich regeln. Sie haben einen höheren Aufwand und das ist wie bei vielen anderen Sachen, das muss halt oft nicht sein, weil es ist dann Nerven und Ressourcen aufreibend.
Mhm. Ja, sag mal, hast du denn Rückmeldungen auf diese 10 Empfehlungen hin, dass die auch wirklich?
Ja.
Dass erste Chirurgen und Chirurgen sich melden?
Ja, also das eine ist, wir haben, also man muss ja sagen, natürlich, wenn man gleichzeitig wissenschaftlich tätig ist, publiziert man das auch. Das gehört dazu, so kriegt man es ja auch unter. Und dann ist es so, dass wir die Chance auch genutzt haben, wenn man sich da thematisch mit beschäftigt, dass man das zusammenfasst und auch einfach zu Kollegen fährt und gegenseitig zu Fortbildungen. Und da haben wir das Feedback bekommen, das haben mehrere Kollegen gemacht, also mit einem ähnlichen Foliendatensatz, also als Vortrags-PowerPoint und Vortragsdarstellung. Und da haben wir sehr gutes Feedback von bekommen, weil wir wirklich versucht haben, das runterzubrechen auf verständliche Segmente. Das ist nicht allumfassend, aber es geht um, wie gesagt, um ein paar einfache Regeln. Und wenn es nur die Regel ist, dass man sagt, Mensch, man kann auch mal nichts tun.
Mhm. Weiter auf Oh je, das ist aber für die Patienten wiederum die schlechteste Option. Also gefühlt meine ich.
Nee, nichts tun meine ich mit, ich selber muss es nicht aktiv machen. Da kommen wir zu den...
Ich überlasse das anderen.
Ja. Ach so, ich dachte, du meinst nichts tun im Sinne von wir warten. So.
Das kann man auch machen. Da kommen wir in ein Feld, wo es... Also es gibt auch tatsächlich Patienten, wo wir sagen, wir warten... kalkuliert ab, auch nach solchen Operationen was zu tun, nämlich dann, wenn der Preis einer Nachoperation, und damit meine ich der Preis für den Patienten im Sinne Funktionsverlust, wenn der sehr hoch wäre und wir, wenn wir dann nachoperieren, gar nichts anderes machen, als jetzt nämlich den hohen Funktionsverlust in Kauf nehmen. Und manchmal sagen wir dann, nee, wir nehmen erstmal die Chance wahr, ob vielleicht jetzt für eine Zeit mal nichts passiert, weil es auch mal Patienten gibt, die ihre Lebenspläne nach ausrichten wollen und sagen, nee, die haben ja alle ihr eigenes Leben und da gibt es manchmal sehr wichtige Dinge zu erledigen oder zu entscheiden oder zu machen und da kann man auch mit einer Therapie drauf Rücksicht nehmen.
Okay. Genau. Ist die Tatsache, dass ihr diese Top 10 erarbeiten konntet, ist das für dich so ein Meilenstein in der Sarkomchirurgie oder steht für dich eine andere wesentliche Errungenschaft da noch drüber? Wie ist der Stellenwert?
Genau, also diese Top 10 sind, ich finde, ganz wichtig, weil wir können damit im besten Sinne des Wortes hausieren gehen. Und wir können versuchen, andere zu überzeugen. Und ich glaube ganz fest, wenn wir das freundlich an die Kolleginnen und Kollegen bringen, dass wir dann gute Resonanz kriegen und kollegial mit den Kolleginnen und den Patientinnen gut das erarbeiten können. Deswegen ist für mich ein Riesenmeilenstein. Es gibt etwas Zweites, was wir in Angriff nehmen wollen. Das ist, dass wir uns mit dem Chirurgischen selbst, also wie operiert man Sarkome eigentlich in den verschiedenen Fachrichtungen, den nähern wollen. Und da war das auch schon ein kleiner Schritt, weil wir haben Kollegen aus der Lungenchirurgie, aus der Hals-Nasen-Ohren-Chirurgie, aus der Nervenchirurgie, aus der Bauchchirurgie, aus der Orthopädie beteiligt. Und da merkt man, wir kommen ja alle aus verschiedenen Welten. Wir haben auch mal eine andere Aus- und Weiterbildung gemacht. Und es gibt doch Gemeinsamkeiten, die man da finden kann. Und das ist für uns, das war, also das Miteinander war sehr schön und man lernt ganz viel. Und dann kann man auch in die einzelnen Fallserien reingucken, wie haben wir das operiert und gemacht. Und da lernt man wahnsinnig viel. Für die Chirurgie im Allgemeinen,
Sehr klar formuliert. Also das kann man auch mal schnell lesen und verstehen, wenn man keine Zeit hat. Ne?
Ja, wir haben extra jemanden gegenlesen lassen, der gesagt hat, schreibt als 10 einfache Empfehlungen, also wie so Handlungsanweisungen. Und haben uns, also dass man richtig sagt, okay, ich kann noch mal schnell gucken, gibt es einen Verdacht, ja oder nein, und zu schauen. Für die Chirurgie allgemein gibt es für mich immer 3 wichtige Aspekte, die spielen damit rein. Das ist immer Licht einstellen, tupfen und nichts tun. Das waren ganz wesentliche Fortschritte in der Chirurgie. Und das passt zu diesen Top 10 wie die Faust aufs Auge, weil ein Bild machen, ja. Also Licht einstellen, tupfen, eben sich Übersicht verschaffen über die Dinge.
Und dann Hilfe rufen.
Nichts tun und Hirn schalten. Ganz, ganz wichtige Sachen. Das ja. Und im OP beides gleichzeitig. Ja.
Ich meine, das ist natürlich jetzt dann genau das Gegenteil zu den WUPS-Operationen, die wir jetzt intern im Rahmen der ganzen Konferenzen und so 1000-mal besprochen haben. Ich glaube, das Thema WUPS-Operationen hatten wir aber hier im Podcast noch nicht. Magst du das auch einmal erläutern, was das ist, Jens, und was das Problem letztendlich dann ist?
Genau, also das Problem WUPS, würden wir sagen, Hoppler-Operation, würden wir Deutsch sagen, ist, dass das Auftreten einer Raumforderung selbst bei Menschen nicht so selten ist. Also Raumforderung im Sinne von, da wächst irgendwas, was da nicht hingehört. Und da gibt es ganz verschiedene Dinge, wie zum Beispiel, da wächst ein Leberfleck. Den kenne ich seit 5 Jahren und der ist einfach ein bisschen größer geworden. Und jetzt wird er auf einmal komisch. Und da gibt es ein Hautkrebs-Screening oder jemanden und da sind viele Leute viel geschult und relativ viel aufmerksam führt, dass man, oh, das könnte aber ein schwarzer Hautkrebs sein. Und da muss man eine Probe nehmen und sich das mal anschauen. Und so, das ist auch eine Raumforderung oder ein Fleck, der nicht hingehört. Und dann gibt es für unseren Bereich am häufigsten gutartige Fettgewebsgeschwulste, Lipome. Und die sind meistens weich, unter der Haut, die wachsen langsam. Und die meisten Leute kennen die schon eine ganze Weile. Und das gilt jetzt für den Patienten. Und jetzt kommt so jemand zum Arzt und der sieht den genau zu einem Zeitpunkt erstmal. Und da stellt er fest, ah ja, ist eine Raumforderung. Boah, ich glaube, es ist ein Lipom. Das ist eigentlich einfach zu operieren. Also vermeintlich einfach. Und da an dem Punkt nimmt meistens das Drama seinen Lauf. Das ist das Erste, wo man sagt, das ist vermeintlich einfach. Das Zweite ist dann, es gibt in der alten Lehre, also wenn man jetzt sagt, wie war Lehre vor 20 Jahren an den Unis oder vor vielleicht sogar 15 oder noch längeren Jahren, da ist eigentlich immer die Schule gewesen, auch wenn es ein bösartiger Tumor ist, das kann man erstmal rausoperieren. Und wenn man dann eine Bestrahlung oder Chemo braucht, macht man das hinterher. Und das Bewusstsein, dass das vielleicht nicht eben mal eine einfache Operation ist und dass man vielleicht auch ganz andere Dinge tun, als erstmal zu operieren, das war früher nicht so vorhanden und musste ich erst auch mal so durchsetzen. Das ist die zweite Ursache, aber das, die vermeintliche Sicherheit, die Operation wird schon die richtige Therapie sein. Und das sind die zwei Dinge, also vermeintlich einfach und vermeintlich richtig, meist die Ursache. Und wenn man sagt, ich weiß ja eh nicht, was es macht, und operiert werden muss es ja sowieso. Und dann kommt ein OP und sagt, naja, so ein richtiges Bild habe ich nicht, fange mal zu operieren, richtig wehtun will ich dem Patienten eigentlich auch nicht. Die Leute meinen, die Kollegen meinen das ja nicht böse und fangen an zu operieren und stellen fest, und das sind so OP-Berichte, die man so liest, oh, das ist vielleicht größer, als ich gedacht habe. Hoppla, das geht etwas tiefer, als ich dachte. Hier habe ich aber eine kritische Struktur, da habe ich den Patienten vielleicht gar nicht genau aufgeklärt, die mit zu verletzen, so zu entfernen. Und dann werden das meist unvollständige Operationen mit fragmentierten, also mit Tumorentfernung in Teilen. Und die können dann hinterher echte Probleme machen, weil auch die sind ja vielleicht nicht ganz komplikationslos, waren vielleicht auch ein Bluterguss, heilen vielleicht auch nicht optimal. Vor allen Dingen kontaminieren sie aber unser OP-Feld. Mhm. Nehmen uns die Möglichkeit, zum Beispiel eine gute vorherige Strahlentherapie zu machen, wie beim Myxoid-Liposarkom. Oder eine Chemotherapie zu machen, wie bei einem Rhabdomyosarkom, wo man das fast immer machen würde. Und wo so ein Tumor auch kleiner wird und eine Operation einfacher. Und das ist das Problem.
Das bringt mich zu einem Thema, was wir ganz am Anfang mal hatten. Verena, du wirst dich erinnern, ich glaube, mit Jette, der Physiotherapeutin, hatten wir darüber gesprochen. Könnte man nicht ähnlich wie die Top 10 für Sarkomchirurgen auch die Top 10 der Red Flags aufsetzen? Oder gibt es sogar noch ein anderes Thema, was man in einer ähnlichen Art aufbereiten könnte, Jens, um das greifbarer zu machen und die Informationen besser zu streuen?
Ja, also erstens, die greifen ineinander, also die Red Flags und diese Empfehlungen greifen ineinander, weil die erste Empfehlung ist dann zum Beispiel, entfernen Sie keine Raumforderung über 3 Zentimeter, wenn es nicht einfach so geht. Und das ist ja gleichzeitig eine Red Flag. Ne? Also das kann
man stimmt.
Formulieren, also es ist gleichzeitig so. Ne? Ich müsste mal ehrlich gehen, wie man das am besten macht. Im Moment gehen wir in uns und wir haben mit Kolleginnen Videos aufgezeichnet für die Top 10. Und die stellen wir gerade noch zusammen für eine Website. Das hatte nämlich die Niedersächsische Krebsgesellschaft so finanziert. Das machen wir zu Ende und dann machen wir Red Flags.
Sehr gut. Also,
als Reminder im Herbst.
Klingt gut.
Ja, und dann
nach der Sarkom-Tour.
Genau.
Was mich noch bewegt, mir kommen die Geschichten ja auch alle so bekannt vor, dass Chirurgen das so schwer fällt, nichts zu machen. Also da hat sich ja nicht so viel dran geändert bisher.
Doch, da ändert sich immer wieder was, weil ich habe heute zum Beispiel eine Patientin gesehen von einem Kollegen, mit dem ich in Göttingen gearbeitet habe, der ist jetzt Chef hier regional in der Nähe und der hatte eine Patientin eh nicht gesehen und der hat mir die vorweg geschickt, dass wir gemeinsam eine gute Lösung für die finden. Ja. Ich glaube, das hätte der vorher nicht so gemacht. Ich behaupte, der hat was gelernt und wir sind in sehr gutem Kontakt und machen das gemeinsam sehr, sehr gut.
Ja, schön, wenn es häufiger so passiert oder wenn die schlimmen Geschichten weniger werden. Das ist ja auch das, wofür wir arbeiten. Ne?
Genau, also ich sage, es gibt Fortschritt, also das ist gut. Und ich will damit auf keinen Fall die Kollegen irgendwie verteufeln oder irgendwie, ich mache auch nicht immer alles richtig. Und auch wir sozusagen, also wenn ich jetzt von meiner Seite sehe, ich operiere ja in vielen, ich sage mal, anatomischen Regionen, wo man sagt, oh, da könnte jetzt aber auch wer anders operieren. Und da muss ich immer auch sehen, dass ich mit den, also zum Beispiel haben wir hier Kollegen aus der Lungenchirurgie und was die Brustwand angeht. Und das geht dann in fließendem Übergang zwischen Brustchirurgie für zum Beispiel Mammakarzinom in Rekonstruktion hin zu, wie ist das an der Brustwand, was Rippen und so weiter angeht vom Lungenchirurgen, bis hin zur Sarkomchirurgie. Und da muss man auch feststellen, auch da muss ich ganz viel von den Kollegen lernen und übernehmen, also es ist ein Geben und Nehmen. So, was ich vor allen Dingen sagen wollte, weil sowas, woran liegt es? Also ich sehe 2 Gründe. Erstens, natürlich wird man auch Chirurg, weil man sagt, ich kann das operieren und man braucht sicherlich einen gewissen Mut dafür. Manchmal ist es vielleicht auch ein gewisser Eifer oder ein gewisses Selbstbewusstsein, was man aber auch für Chirurgie braucht. Was man regulativ braucht, Das haben wir eigentlich in der Medizin und ethisch und auch im Krankenhaus und allem, aber das muss auch vor Ort gelebt werden und das muss der Einzelne für sich auch immer wieder aufrechterhalten, das ist das eine. Es gibt einen zweiten Grund und das ist ganz klar, wenn ich einen Patienten bei mir in der Sprechstunde berate, da vorne in meiner Sprechstunde montags und dienstags, bekomme ich keinen dreistelligen Betrag dafür. Nee. Und wenn ich diesen Patienten aber 3 Wochen später operiere, bekomme ich einen 4-stelligen Betrag, sehr wahrscheinlich.
Ja, es ist wirklich schlimm, ja.
Und ich glaube, und gerade in Zeiten, es wird jetzt, also ich war letzte Woche im Chirurgenkongress, da gab es auch eine Sitzung über Sarkome, also es ist nicht so, dass wir nicht drüber sprechen, gab eine Sitzung, es gab was über Akupunktur am Chirurgenkongress. Also es war, ist es nicht so, dass wir nicht darüber sprechen und wir sind auch eingeladen worden von Organisatoren, in dem Fall waren das die Kollegen aus Köln, die es organisiert haben. Sie haben eingeladen dafür, also es ist
super.
Und also ich war auf dem, jetzt habe ich den Faden verloren.
Der Chirurgenkongress.
So. Rolle rückwärts, was wollte ich denn sagen?
Es ging um die Frage, sich zu trauen, nichts zu tun, ne?
So, auf Mindestmengen. Und da gab es eine große Diskussion über Mindestmengen, zum Beispiel für Speiseröhrenchirurgie.
Ach Gott, ja.
Speicheldrüsenchirurgie. Und das bringt viele chirurgische Abteilungen in Bedrängnis.
Ja.
Und also daran merkt man nur, weil da viel Geld und Organisation und auch Stellen und eigenes dranhängt und ja auch der eigene Ehrgeiz irgendwie. Wir leben, das ist ein kompetitives System mitunter. Da muss man sich auch manchmal zusammenreißen.
So. Ja.
Ja, schwierig. Ich habe als bei mir der erste Anlauf ja so komplett daneben gegangen ist und ich quasi nachts auf dem Krankenhausflur die Sarkom-Diagnose bekam und erst daraufhin der Chirurg gesagt hat, oh, das ist dann doch hier irgendwie nicht so ganz mein Gebiet, dann gehen Sie mal doch lieber woanders hin. Als dann klar war, was es genau ist und Dr. Thun in Buch eben auch einen Fahrplan hatte und so, bin ich tatsächlich nochmal die Stationen davor, die Fehler in Anführungszeichen unwissend gemacht haben, bin ich alle nochmal abgegangen und habe meine Geschichte erzählt. Und ich fand das super, super interessant. Eine Hebamme, die nicht gesehen hat, dass mein kompletter Geburtskanal durch diesen Tumor schon verschoben war. Die war total offen für meine Geschichte. Aber die Chirurgen wollten das gar nicht annehmen, dass sie da bei der Biopsie und der Planung, die sie gemacht hatten und so, dass das nicht korrekt war und dass man das anders hätte machen können. Das ist jetzt viele Jahre her. Ich habe auch die Hoffnung, dass sich da mittlerweile was getan hat, aber das ist mir sehr, sehr in Erinnerung geblieben, dass allein diese Gesprächsbereitschaft auch sehr, sehr unterschiedlich war.
Ja, aber ich habe ja auch eine andere Erfahrung gemacht, dass ich alles aufgeschrieben hatte und den Link meinem Operateur nochmal geschickt hatte und der sich tatsächlich dafür bedankt hat, dass er dann so eine Rückmeldung gekriegt hat. Also das gibt es eben auch, ne?
Ja. Genau.
Ja, das ist auch ganz wichtig. Also, weil wir die also wir werden alle Ärzte nicht, weil wir den Leuten was Böses tun wollen.
Nee.
Und wie gesagt, man folgt dann Zwängen und da braucht man Regulativ für, muss dann gucken. Und wir versuchen eben ganz positiv mit diesen Top Ten und den anderen Sachen dabei zu bleiben und immer wieder zu sagen, geben wir eine Rückmeldung und schreiben einen ordentlichen Brief. Im optimalen Fall hätte das passieren können oder sollen.
Ja.
Das muss man gleichzeitig aufzeigen. Und wie gesagt, immer wieder, bei vielen Patienten ist es ja so, es braucht dann vielleicht mehr Aufwand, aber vieles lässt sich ja auch regeln. Ich will keinen... notwendig, Leuten Angst zu
machen. Ja, ja, das stimmt.
Ja, man muss es positiv wenden, das ist schon richtig.
Wir versuchen das wirklich auch mit den Kollegen und die Rückmeldung, da wo ich zum Beispiel hinfahre mit Fortbildung, ja, war ich hier im Umfeld, also ich war zum Beispiel mit Kollegen hier in Weinheim oder in Bensheim oder in gegenüber selbst. Bei uns gibt es ein zweites Krankenhaus über den Neckar rüber am TKH. Und das sind ja dann manchmal so, wie sage ich, so konkurrierende Situationen. Ne? Mhm. Man könnte schicken rüber, ach, dann gehen die ins andere Krankenhaus und so. Das ist ganz positiv aufgenommen worden.
Ach, toll.
Einfach eine Lanze für die Kollegen auch brechen. Ich versuche dann freundlich hineinzurufen in den Wald. Mhm.
Das finde ich einen sehr, sehr schönen Ansatz. ist das auch was, Jens, was du rückblickend für die letzten Jahre hervorheben würdest, dass eben sich die Community so toll entwickelt hat?
Ja, die Community hat sich sehr gut entwickelt. Ich finde, sie, was mich jetzt dieses Jahr besonders begeistert hat, eigentlich rund auch um die Sarkom-Konferenz, war, dass gab es so einen Knackpunkt. Wir haben zum Beispiel vor der Sarkom-Konferenz ist ein Projekt entwickelt worden für Ringversuche. Das muss ich kurz erklären. Ringversuche sind etwas, was man eigentlich aus der Pathologie kennt. Also ein Labortest. Und in der Pathologie, zum Beispiel im Sarkombereich, wäre das für GIST, für gastrointestinale Stromatumor, also Sarkome des Magens oder Darms zum Beispiel. Mhm. Und da gibt es einen spezifischen Test für eine Mutation im Tumor. Also der Tumor hat, die Krebserkrankung hat genetische Veränderungen und das ist in verschiedenen Genen. Und das, es wäre natürlich schön, wenn jedes Labor das in gleicher Qualität oder ähnlicher Qualität untersucht. Mhm. Und dafür macht man einen sogenannten Ringversuch. Also man schickt Proben in 10 Labore und man will natürlich aus dieser Probe, die immer gleich ist, aus 10 Laboren immer dasselbe Ergebnis haben, damit man sicherstellen kann, die arbeiten alle ordentlich und kriegen dasselbe Ergebnis und alle Patienten in Deutschland werden gleich behandelt. Und so. Das ist eine ganz, das ist eine Routine. Ja? Mhm. So, und wir haben das gemacht für die Sarkom-Boards.
Ich erinnere mich ja. Eine sehr, sehr spannende Session.
Genau, da haben wir Fälle genommen, also Bilder geschickt, MRTs gesammelt, Bilder geschickt, geschickt und haben die an die Zentren geschickt und die haben das tatsächlich vor Ort besprochen und das ist total schön. Das war ja für alle Arbeit und das haben die alle umsonst gemacht, die in den Sarkom-Zentren teilgenommen haben. Das heißt, jemand hat das entgegengenommen, jemand hat die Bilder eingespielt im Computer, jemand hat das im Tumorboard angemeldet. Die haben die anderen Kollegen zusammen gehabt im Tumorboard oder nach dem Tumorboard, haben die Fälle besprochen und haben dann hinter das Protokoll dafür ausgefüllt. Mhm. Und das an fast 20 Zentren in Deutschland. Es gibt nur 20 Zentren quasi in Deutschland. Mhm. Das haben alle mitgemacht. Und die nicht mitgemacht haben, haben glaube ich nicht mitgemacht, weil wir zu dappig waren, sie gut genug zu erinnern. Was aber auch nur funktioniert, da haben wir ganz freundlich hingeschrieben, das hat der Sia Rohani aus Berlin gemacht mit der Doktorandin, der hat dann immer eine Mail geschrieben, ach so, könnt ihr nochmal den Ringversuch machen, denkt ihr nochmal dran, ach ja, können wir euch noch helfen bei dem Ringversuch, also das war ganz charmant gemacht. Wir haben es von da aus, die haben sich Mühe, und was aber wirklich gut war, ist, die haben alle, also es haben ganz viele geantwortet. Und es gab eine total positive Resonanz von den Leuten, die sich vor Ort damit beschäftigen, die gesagt haben, ja, das hätten wir vielleicht anders gelöst oder in der Form oder da kommen unterschiedliche Ergebnisse raus. Mhm. Da gibt es an vielen Fällen führen verschiedene Wege nach Rom. Man muss sie vielleicht nur richtig durchsteigen, diese Wege, richtig beschreiten. Wir wissen eben, es gibt eben oft nicht die einzig gute und richtige Lösung. Vielleicht muss die Lösung ja nur sehr gut umgesetzt werden. Mhm. Und Gesprächsbereitschaft, um das zurückzuschicken, das ist total wichtig. Und das ist auch da, wo es, glaube ich, die nächsten Jahre hingehen wird oder wo ich total viel Spaß dran haben werde oder würde, ist zu sagen, was passiert in anderen Zentren? Wie können wir an denen, die Hand anlegen und betreuen, mit denen zusammen weitermachen und das Thema weiterentwickeln. Das ist total wichtig.
Mhm. Ja, genau. Ringversuche dienen ja der Qualitätssicherung im Grunde. Ich kenne das auch aus dem Institut für Hygiene. Da macht man das in der Lebensmittelchemie und auch in der Krankenhaushygiene. Ne? Und im Grunde muss das Ziel sein, wir heben gemeinsam Qualität, ne? Und erhalten sie.
Genau. Und dabei, da war es ja ganz ergebnisoffen, im Sinne, da gab es Fälle, wo wir selber gesagt haben, dass wir im eigenen Board wie soll ich sagen, hätten wir ein Minderheitenvotum machen müssen, weil wir uns weil man hätte sagen können, es gibt die Möglichkeit 1 und die Möglichkeit 2, das muss mit der Patientin oder dem Patienten nochmal genau besprochen werden. Bei anderen Fällen wäre es relativ klar gewesen, aber das war ganz wichtig und da ist der Dialog dann hinterher auch ganz wichtig gewesen, auf der Sarkom-Konferenz zu sagen, ach ja, wie habt ihr das eigentlich gemeint, was da besprochen worden, wie war der Fall jetzt eigentlich, total spannend. Enorm wichtig.
Ja, ich glaube, alleine für diese Session hätte man einen halben Tag verwenden können auf der Sarkom-Konferenz, weil das wirklich für viele, glaube ich, augenöffnend war, wie unterschiedlich gearbeitet wird. Bei dem einen Fall gab es, glaube ich, aus den 20 Zentren irgendwie 10 verschiedene Herangehensweisen. Und das ist ja letztendlich auch der Alltag der Betroffenen. Ja. Und da eben jetzt zu entwickeln, ne, wie geht man damit um, was kann man da für Schlüsse draus ziehen, da bin ich auch sehr gespannt und hoffe, dass da der Ziad Rouhani auch dranbleibt an dem Thema.
Nein, extra, der hat sie jetzt nochmal nachgehakt bei einigen und hat die letzte Frage eingesammelt. Ich kriege das immer live mit, weil wir das inhaltlich ein bisschen miteinander besprochen haben. Also dazu ist einiges zu sagen, auch wenn es die 10 Lösungen gab zum Teil. Das war dann sehr fein gegliedert dargestellt. Häufig gibt es, und das ist dann wichtig für Patienten, strategische Entscheidungen für Therapiemodalitäten. Also mache ich eine Strahlentherapie, ja oder nein? Mache ich Chemotherapie, ja oder nein? Und dann ist natürlich schon 2 Möglichkeiten, wenn man sagt, ich mache die Strahlentherapie vor der Chemo oder danach.
Genau.
Und wenn du das so siehst mit den 10 Möglichkeiten, dann bleiben auf einmal 2 oder 3 Entscheidungen, die vielleicht wirklich diskrepant waren in den Boards, im einzelnen Fall. Und da muss man sich überlegen, hätte man darüber diskutieren können, ja oder nein.
Ja? Aber darf ich... Ja, nur also nochmal zu dem Ringversuch. Aber Jens, ist es denn perspektivisch zu erwarten, dass sich das Bild angleicht oder wird es so bleiben, weil einfach Sarkome so vielfältig sind und die Zentren auch so einen gewissen, wie sagt man denn, ja, so ihren eigenen Fingerabdruck in der Behandlung haben?
Ja, beides. Also wir werden es nächstes Jahr sehen. Nächstes Jahr wird es dann Markus Albertsmeier von München aus managen. Der wird wahrscheinlich einen Schwerpunkt retroperitoneale Sarkome wählen, weil das auch sein Arbeits- und Forschungsschwerpunkt ist. Und wird das vielleicht etwas spezifischer in die Richtung machen, vielleicht mit weniger Fällen oder anders. Wir lernen ja auch daraus. Wir werden es jetzt aus, wie das für die einzelnen Zentren auch sehr gut, ich würde mal sagen, handhabbar ist oder besser handhabbar ist. Wir haben ja nicht im ersten Durchlauf alles perfekt gemacht, würde ich sagen. Vielleicht auch die Fragen, aber egal. Es ist so, es wird 2 Richtungen gehen. Das eine ist, ja, es gibt einzelne Dinge, die werden sich angleichen, wie zum Beispiel die Strategien myxoides Liposarkom, präoperative Bestrahlung, das sollte eigentlich immer ähnlich sein. Es wird Dinge, die werden auch mit der Durchdringungskraft in den Zentren sich auch angleichen und mit dem, wie die Leitlinienempfehlung ist, wie zum Beispiel ASPS, eine Sonderform oder ein einzelner Subtyp, der auf eine Immuntherapie eigentlich anspricht, da ist gerade im Umlauf die Abstimmung der Leitlinienkommission für die Empfehlung einer Immuntherapie und da wird es dort auch sich angleichen. Also wird sich angleichen. Das zweite ist, es wird weiterhin Unterschiede geben, wie zum Beispiel die Empfehlung zur Protonentherapie, zur Hyperthermie oder zur isolierten Extremitätenperfusion. Und das liegt auch daran, dass natürlich, wenn man die Technik nicht direkt vor Ort hat oder so gut damit in Kenntnis ist, dass es dann schwerfällt, die immer zu empfehlen. Und da werden einfach immer Unterschiede bleiben. Und manche von diesen Unterschieden, glaube ich, sind auch gut, weil jedes Zentrum auch ein Profil braucht. Und da ja auch immer eine gewisse spezielle Expertise hintersteckt. Immer unterschiedliche Empfehlungen geben. Das ist nicht schlimm.
Okay, ja, danke schön. Genau, Verena, tut mir leid, dass ich dir
eine Frage habe. Ich wollte nur fragen, haben wir nicht vergessen, du wolltest uns zusammen.
Ja, kein Problem. Mir war nur eingefallen, dass Jens ja noch ein Zitat im Zusammenhang mit den 10 Empfehlungen hatte, die so ein bisschen eine lustige Rückmeldung sein sollte. Hatte ich das richtig verstanden?
Zu den 10, zu der Top 10?
Ja.
Zu den Top 10 haben wir auch Wein und Biopsienadel.
Im Zusammenhang mit den Zitaten, die wir ausgewählt hatten.
Haben wir da noch ein drittes Zitat?
Ja, irgendwie hatte Jens eine Idee gehabt, aber ist vielleicht jetzt weg. Macht ja nichts.
Steh ich jetzt auch auf dem Schlauch. Ein drittes habe ich mir nicht aufgeschrieben. Wenn es dir noch einfällt, Jens, schickst es uns noch nach.
Ja, ich stehe jetzt, ich habe mir jetzt auch einen Schlauch. Notizen vorhin gemacht.
Oh. Nee, alles gut.
Okay. Ja, ich glaube, dann können wir eigentlich schon zu unserer letzten Frage kommen, oder? Die Zeit ist definitiv ran.
Ja, genau, wir möchten ja Jens zu seinem Sport zeitig entlassen. Ne? Ja. was wünschst du dir, hoffst du dir noch für die Sarkomforschung oder dein Sarkomzentrum?
Also das, was ich mir erhoffe und was ich mir wünsche, ist, dass die Kolleginnen und Kollegen und auch die Patientinnen und Patienten weiter so gut zusammenarbeiten und um das nicht nur so mehr oder weniger platt stehen zu lassen, ich setze ganz viel Hoffnung auf die Kooperation der Zentren.
Ja.
Dass selbst wenn man jetzt an einzelnen Zentren, manchmal wird gesagt, oh, die haben so wenig Patienten oder haben die wirklich so viel Ahnung. Ich glaube, allein Zentrum sein und das entwickelt zu haben, wir haben in Göttingen ein Zentrum entwickelt wirklich und das hat, auch nachdem ich weggegangen bin, haben die Kollegen das ganz toll weitergeführt und da entwickelt sich Expertise weiter und das wird leben. Und das weiter leben und wachsen zu sehen, diese Zusammenarbeit, deswegen auch das mit dem Ringversuch oder auch wirklich kliniknahe und Versorgungsforschung dahin zu bringen an diese Zentren, das wäre mir was ganz Wichtiges, was ich mir wünsche, weil das macht ganz viel Spaß und ist für die betroffenen Patienten von sehr großem Vorteil.
Mhm. Ja.
Und,
aber du tust ja auch was dafür.
Das auf jeden Fall. Und jetzt, da gehört ja nicht nur die Zusammenarbeit und die Kooperation mit anderen Zentren dann dazu, sondern ja auch mit der Deutschen Sarkom-Stiftung und mit den Zertifizierungsgesellschaften und so. Ne? Das ist ja schon sehr, sehr umfassend.
Ja, das fängt mit Zertifizierungskommissionen, also das ist das eine Ende. Mhm. Da geht es zwischen den Fachgesellschaften auch mal hart zur Debatte. Und was die Stiftung, das hatten wir ja vorhin, da geht es ja wirklich ganz viel drin zu machen und zu gestalten. Mhm. Da zählt absolut die Tat. Und da ist die Sarkom-Stiftung wirklich, wirklich toll einfach, wirklich gut. Man muss ja nicht immer das umfassendste, detaillierteste Programm für die nächsten 5 Jahre wie eine Planwirtschaft haben. Aber wo was passiert und ein Plan ist, also im Sinne von, ich mache jetzt ein Projekt und ich ziehe das gemeinsam durch und damit lebt was, da ist die Stiftung und die Community wirklich gut. Mhm. Das dann positiv umzusetzen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, vielen, vielen Dank, Jens. Das war ein tiefer Einstieg in deine Themen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Offenheit.
Ja. Ja.
Möchtest du bei unserem kleinen Ausblick auf das, was bei uns jetzt noch ansteht, möchtest du da noch mit dabei sein oder sollen wir dich schon mal verabschieden?
Also da, ehrlicherweise, es hat sich gerade noch Gabi Pospich reingeschlichen. Du musst noch kurz...
Schöne Grüße. Hallo, Gabi.
Hallo.
Die ist noch echt lange da geblieben, weil wir noch ein paar Tage ihr Leben hier haben und ich nächste Woche noch ein paar Tage Urlaub habe.
Ja.
Und dann auch Feiertag ist. Und ehrlicherweise, die hat sich jetzt ganz... Und Wir kümmern uns jetzt noch um Patienten.
Okay? Genau, ja. Alles gut, alles gut. Vielen Dank, Jens. Dann,
ja, danke.
Wir hören uns, wir lesen uns und Verena und ich geben dann jetzt einfach noch zu zweit den Ausblick, wie es weitergeht.
Super, das Ganze.
Genau. Gut, ja, bis vielen, bald. Vielen Dank, Jens. Tschüss.
Tschüss.
Ja,
so. Du bist dann weg. Mensch, ja, die Gabi, die ist ja auch treuer Gast auf der SAKOM-Konferenz. Mhm. Ja, genau, aber das nur am Rande.
Ja, es war es waren wieder so viele Themen, die mich berührt haben, so was so fachlich im Argen lag oder manches ja auch noch liegt. Und ja, aber ich habe auch so viel gelernt.
Ja, und was mich total beeindruckt, ist dieser positive Blick. Eben nicht jetzt grummelig zu sagen, es gibt so viele Kollegen, die Mist bauen, sondern eben zu sagen, ja, es ist viel zu tun, aber wir haben auch schon viel erreicht und wir werden weiterhin viel erreichen. Genau. Das finde ich wirklich toll. Ja.
Genau.
Ja, genau. Dann erzähl doch mal, Verena, wie war denn das letzte Treffen der Hamburger SAKOM-Gruppe, genau.
Ja, wir hatten ja das zweite Treffen und es waren nur eine Person neu da. Ansonsten waren eben ganz viele von denen da, die auch beim ersten Mal da waren. Und dadurch, dass es nicht ganz so viele waren wie beim ersten Mal, konnten wir auch die Geschichten ein bisschen länger anhören oder auch ausführen, die die Einzelnen so mitbrachten. Mhm. Und wir haben jetzt als nächstes Thema für den 8. Juni beschlossen, möchte die Gruppe jemanden einladen zum Thema Ernährung bei Krebs. Mhm. Da gibt es ja auch eine Fachkraft am UKE. Was mir sehr am Herzen liegt, ist, hier nochmal dafür zu werben, sich in die Mailinglist aufnehmen zu lassen für diese Gruppe, wenn man daran interessiert ist. Also wir nennen die Gruppe ja Patientengruppe Nord. Die Patientinnen und Patienten kommen ja aus Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, ja, und ja, aus Mecklenburg-Vorpommern hatten wir noch niemand dabei, aber wäre auch okay. Ist ja manchmal sogar näher als das südliche Niedersachsen. Ne?
Also, ja, das stimmt.
Meldet euch unter sakome.de an, über das Kontaktformular, damit ihr von den weiteren Terminen erfahrt.
Ja, das ist ein guter Hinweis. Ich kann ja den Link dann auch nochmal mit in die Folgenbeschreibung packen und würde natürlich das Gleiche auch zur Berliner Gruppe sagen. Lustigerweise liegen unsere Treffen auch auf den gleichen Tagen. Also das letzte war am gleichen Tag und jetzt das nächste ist dann, wie du gesagt hast, am 8. Juni. Da haben wir uns irgendwie unbewussterweise angeglichen. Genau, wir hatten ja unser erstes Treffen jetzt auch und es war sehr, sehr berührend, bewegend. Wir hatten zwei Ärzte mit da, einmal aus der Charité und einmal aus dem Helios Klinikum Berlin-Buch. Und wir haben fast 3 Stunden gesessen und wir hätten auch noch länger reden können, aber wir waren dann auch alle total durch. Aber es war wirklich, wirklich für mich die Bestätigung, dass der Redebedarf sehr, sehr groß im Berliner Raum ist und dass es eine gute Entscheidung war, jetzt mit der Gruppe zu starten. Und ich freue mich auch schon auf das nächste Treffen.
Ja,
wir haben uns aber jetzt noch nicht für irgendeinen Schwerpunkt entschieden, sondern wir lernen uns erst mal kennen und gucken, wie sich's entwickelt, ob Bedarf für bestimmte Themen ist. Dann können wir auch Experten dazu einladen. Aber ja, da steht erstmal die persönliche Geschichte jetzt im Vordergrund und die Geschichten sind sehr, sehr intensiv, aber das hast du ja auch nach euren Treffen schon berichtet, dass das doch immer wieder auch sehr, sehr erschreckend ist, dass nach den vielen Jahren Patientenvertretung, die wir jetzt auch aktiv sind, gibt es halt immer noch Betroffene, die lange durchs System geirrt sind und eben, wie wir gerade besprochen haben, diese UPS-Operationen hatten und dann so Schwierigkeiten in der Behandlung und der Nachsorge. Puh, ich muss
ja, und wenn man dann zum Beispiel schlucken. Wenn man dann so einen Fall hört, wo einer nicht mal beim Chirurgen gelandet ist, sondern bei der Hautärztin, und die dann Ups gemacht hat, dann aber meinte, ja, das sei doch jetzt alles okay, weil das sei ja raus. Ne?
Das ist echt das gruselig, ist so. Ja. Ja, aber deswegen umso wichtiger, dass wir uns treffen und dass wir tun, was wir tun. Genau, also was ich ansonsten an Terminen jetzt noch mitgeben könnte, wäre das nächste Treffen der Sarkom-Gruppe Rhein-Ruhr. Die treffen sich am 18.05., also noch im Mai, nicht erst im Juni.
Vor Pfingsten? Nee.
Nee, das glaube ich nicht. An Pfingsten? Oh.
Das ist an Pfingsten, ja.
Oh, na dann muss ich mit Elke noch mal Rücksprache halten, ob die sich wirklich zu Pfingsten treffen. Aber gut, das könnt ihr dann auf jeden Fall bei uns auf der Website und über Social Media sehen. Wir haben auch wieder ein Kordom-Café am 21.05. für die Kordom-Betroffenen und Angehörigen unter euch. Ende Mai, da haben wir aber bestimmt dann zwischenzeitlich schon die nächste Folge aufgenommen. Ende Mai ist der Patiententag am Uniklinikum Dresden vom NCT und eben dem Dresdner Uniklinikum. Da wird wahrscheinlich auch die Karin vor Ort sein für die Deutsche Sarkom-Stiftung. Und im Juli könnt ihr schon mal euch hinter die Ohren schreiben, alle im Berlin- und Brandenburger Raum, wird es Sarkom- und GIST-Patiententage in Berlin geben. Die genauen Daten. Das steht noch nicht so richtig fest. Da sind wir gerade noch in der Planung. Das wird sich dann noch zeigen. Aber das ist dann auch wieder ein schöner Termin, um in Kontakt zu kommen und uns kennenzulernen. Genau, und für den nächsten Podcast haben wir ja auch schon uns einen Termin gemacht und da freuen wir uns ganz doll auf den Jan. Manche kennen ihn vielleicht schon. Jan Stube ist aktiv auch für einen Treffpunkt der Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs und ist auch schon auf unseren Social-Media-Kanälen aufgetaucht und war auch schon bei der Sarkom-Konferenz, bei der Sarkom-Tour.
Genau, da habe ich ihn kennengelernt.
Ja. Genau, und da freue ich mich ganz doll drauf, dass er zugesagt hat. Auch wenn er total sein Licht unter den Scheffel gestellt hat und gesagt hat, ach, was soll ich euch denn erzählen, was nicht andere schon erzählt hätten. Das wird doch langweilig für die Zuhörer. Aber das glaube ich nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Genau.
Er macht echt tolle Sachen.
Ja, auf jeden Fall. Also, und ist auch so tief in die Thematik eingestiegen und kann bei den Sarkomis Alive, bei Facebook und im Forum der Deutschen Sarkom-Stiftung auch so toll die Fragen beantworten, weil er so ein gutes Verständnis hat für die medizinischen Zusammenhänge auch. Also das ist wirklich, wirklich toll.
Und als Lehrer kann er auch noch gut erklären.
Genau, das ist natürlich seine Kernkompetenz, die da wirklich zum Tragen kommt. Genau, und dann wollte ich noch kurz anreißen, ein Herzensprojekt, das wir hoffentlich umsetzen werden, ist, wir wollen ein Stationsfreundebuch aufsetzen. Auch das ist so ein bisschen in Erinnerung an Lena und an Alicia, die auch, ich glaube, jetzt schon vor 2 Jahren verstorben ist. Und Maja hatte davon ja auch erzählt, wie intensiv die Bindung zu den Mitpatienten und Patientinnen ist. Und da kam uns eben die Idee, sowas wie ein Freundebuch zu entwickeln für Betroffene, die eben länger stationär sind. Dass man da gemeinsame Erinnerungen festhalten kann oder was malen kann, Rätsel drin hat und lauter so eine Sachen. Genau. Ja.
Hast du das richtig verstanden? Oder?
Ja. Nein. Das soll es richtig als Print
soll richtig wie so ein
Buch. Genau, ein richtiges Buch soll das werden und da sind wir dran und hoffen, dass wir das mit ganz viel Unterstützung dann auch an den Start bringen können. Und da freue ich mich total drauf, weil das ist wirklich was, was richtig Handfestes, Tolles. Ja, das wird schön.
Da kann man dann auch aus dem Sarkom Bullshit-Bingo sozusagen.
Genau, sowas kann da auch mit rein. Ein
Zitat einführen.
Ja, genau. Also ich glaube, da fallen uns noch ganz viele andere Sachen ein. Deswegen an der Stelle natürlich auch nochmal der Aufruf, wenn euch irgendwas aus dieser Folge angesprochen hat, ihr euch irgendwie einbringen wollt, Ideen habt oder auch Fragen habt, dann schreibt uns an podcast@sarkome.de. Und dann freuen wir uns, mit euch in Kontakt zu treten.
Ich wollte noch mal zurück kurz zu Heiko.
Ja.
Kurz. Ich bin ja nicht so versiert auf Instagram und finden wir auf Instagram keinen Spendenbutton. Wie werden denn da die Spenden gesammelt? Über die sarkome.de-Seite oder?
Genau, also es gibt auf der Startseite von der Deutschen Sarkom-Stiftung, also www.sarkome.de. Wenn man da ein bisschen nach unten scrollt, dann landet man bei Lenas Points of View, eine Spendentour durch Europa. Und da gibt es dann einen Link zu PayPal. Und über PayPal kann man dann spenden. Und wer kein PayPal hat, kann natürlich auch ganz klassisch eine Überweisung machen. Und das steht dann alles da auf der Website. Genau.
Okay.
Ja.
Ja.
Guter Hinweis.
Immer noch ein bisschen umständlich, finde ich, aber gut.
Ja, ich hoffe nicht für alle. Nein. So, Verena, bei dir klingelt es jetzt gerade, ne? Du musst jetzt los.
Nee, ja, genau. Gut, ja. Wir sehen uns dann Ende Mai wieder.
Genau, da hören wir uns dann mit dem Jan. Und ich bin gespannt, was zwischenzeitlich so passiert, was wir dann wieder berichten können.
Ja, bis dahin einen schönen 1. Mai, schönen Himmelfahrtstag, schöne Pfingsten.
Genau, und einen schönen, richtigen Frühlingsstart jetzt endlich.
Ja,
zumindest in Berlin geht es jetzt los.
Ja, ja.
Gut, dann okay, habt noch einen schönen Abend, Verena.
Ja.
Bis bald. Tschüss. So, genau, jetzt ist aber wirklich...